Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die Kirchen und das Internet, das ist noch kein Match made in heaven. Die Kirchen treten eher vorsichtig auf, mahnend auch, aber doch auch mit dem Gefühl, da müssten wir uns mal drum kümmern um dieses Internet. Klar, jede evangelische Landeskirche, jedes katholische Bistum hat eine Homepage. Klar, auch immer mehr Gemeinden haben eine Homepage, auf der dann Gottesdienstzeiten stehen, der Gemeindebrief als PDF und wen man anrufen muss, sollte man tatsächlich eine Frage haben. Aber darüber hinaus, die Vermittlung von Religiösem jenseits der organisierten Kirche ist, so der Eindruck, immer noch oft Sache von dubiosen Predigern, frommen Kleingruppen und Einzelkämpferinnen und Pionieren aus den Kirchen selbst. Einer von ihnen ist Lutz Neumeier, Pfarrer im hessischen Lich. Er ist schon lange digitalkirchlich unterwegs in den verschiedensten Formaten und jetzt hier zum Gespräch. Sie waren diese Woche bei der Digitalkonferenz Republika in Berlin. Herr Neumeier, ist man da als Pfarrer ein Exot?
Sicherlich ist man ein wenig Exot dort, aber das gehört zum Leben eines Pfarrers sowieso dazu, ein bisschen Exot zu sein. Und wenn man ein digitaler Pfarrer ist, dann ist man zu Hause auch immer ein Exot. Aber auf der anderen Seite sind wir gar nicht so wenige mittlerweile. Vor Jahren war das noch anders, aber mittlerweile sind es eine ganze Menge Leute geworden, die sich da auch immer wieder treffen.
Wer in kirchlichen Kreisen sich für die Digitalisierung interessiert, der findet Gleichgesinnte unter dem Hashtag Digitale Kirche. Wen trifft man da? Wer ist Mitglied dieser digitalen Kirche?
Kann man gar nicht so genau sagen. Das sind ziemlich viele Leute und das ist keine eingeschworene Gruppe. Gerade jetzt bei der Republika waren wieder neue Gesichter dabei. Das sind zum einen Pfarrerinnen und Pfarrer, die eben unterwegs sind und die sich irgendwann mal gefunden haben vor einigen Jahren unter diesem Hashtag Digitale Kirche auf Twitter. Und sind aber genauso ehrenamtliche Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen. Ja, Leute, die eben digital unterwegs sind und hier und da etwas dazu beitragen möchten, dass Kirche und Digitales aufeinander achten.
Evangelisch, katholisch, solche Unterschiede, spielt das in digitaler Kirche eine Rolle?
Überhaupt nicht. Also es ist wahrscheinlich ein größerer Prozentsatz evangelisch, aber Katholiken sind dabei. Ich habe jetzt letzte Woche auch wieder gesehen, den sehe ich jedes Jahr auf der Republika, einen Baptisten. Also das macht überhaupt keinen Unterschied.
Sie sind Pfarrer? Sie sind medienaffin und Sie machen, ich habe mich mal auf Ihrer Homepage umgeguckt, eigentlich ungefähr alles oder probieren es zumindest aus, vom Podcast mit der Vikarin, also der Pfarrerinnenausbildung, bis zur Schöpfungsgeschichte als WhatsApp-Story im Konfirmandenunterricht. Ist das was, was zusätzlich zur Gemeindearbeit läuft oder ist das ergänzend? Ist das ein Hobby? Ist das ein integraler Teil Ihrer Arbeit?
Das ist ein Teil meiner Arbeit geworden. Ja, früher hat man erlebnispädagogisch Sachen gemacht oder wir haben Comics gemalt mit den Konfirmanden zur Schöpfungsgeschichte und heute machen wir das eben digital. Also insofern ist in der medienpädagogischen Arbeit mit Konfirmanden, mit Jugendlichen sehr viel wirklich vollkommen integraler Bestandteil der Arbeit. Aber auch sonst ist ja unser Auftrag, zu den Menschen zu gehen und das tun wir, das tue ich sowohl ganz persönlich vor Ort, indem ich zu den Menschen gehe, aber eben auch im Internet, in den Social Media. Und da kann man genauso nah bei den Menschen auch sein.
Ist dann das Internet, sind diese ganzen verschiedenen digitalen Ausdrucksformen einfach nur Mittel zum Zweck oder verändert sich da auch inhaltlich was, wenn man seine Konfirmandenarbeit zum Beispiel mit WhatsApp macht?
Natürlich verändert sich inhaltlich was. Ich meine, gerade wenn Sie das ansprechen, die Messenger ansprechen, ist ein Teil der Arbeit medienpädagogisch auch geworden, das Für und Wider von solchen Messengern zu überlegen, mit den Konfirmanden zusammen. Inwiefern ist es gut, wenn wir uns da unterhalten und welche Gefahren sind auch dabei? Worauf muss man achten? Also da kommt was dazu natürlich. Aber ansonsten ist es Arbeit, die ja früher in anderer Weise vor Ort stattgefunden hat und die jetzt auch vor Ort stattfindet, aber eben ergänzt durch die Arbeit im Digitalen mit den digitalen Medien, mit den Handys, das die Jugendlichen haben und das ein Teil ihres Lebens ist. Genauso bei Älteren ist es ja auch mittlerweile Teil des Lebens.
Gibt es da einen Generationenkonflikt, eine Generationenlücke, die ja gerne beschworen wird hier? Die Älteren, die gar nichts damit anzufangen wissen und da die Jugendlichen, die sich vom Handy nicht mehr trennen lassen?
Natürlich ist die Nutzung unterschiedlich stark gewichtet, das ist keine Frage, aber mittlerweile sind es auch Rentner, die genauso das Handy benutzen, weil sie da die Fotos ihrer Enkel drauf geschickt bekommen und sich total freuen, wenn sie ein neues Foto finden. Und wenn ich das mal erzähle, zum Beispiel in einem Seniorenkreis, dann sagen die, naja, brauche ich jetzt nicht mehr, aber das ist für die meistens in Ordnung, weil die ja auch sehen, dass ihre Kinder und Enkel das ganz selbstverständlich nutzen. Also Vorbehalte in dieser Weise gibt es eigentlich nicht, solange man als Gemeindepfarrer natürlich mit denen, die da nicht digital unterwegs sein wollen, ganz genauso wie immer auch vor Ort für die da ist.
Gibt es Sachen in Ihrer Gemeindearbeit, die Sie ganz ins Netz verlagert haben?
Nein. Also das ist wirklich ergänzend. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wir haben Jugendgottesdienste zum Beispiel, wo es mal heißt, jetzt holt das Handy raus und dann wird statt einer Umfrage, wo man sich früher vielleicht gemeldet hätte, wird eine Umfrage gemacht, wo es ein bisschen anonymer ist und die Antworten per Handy gemacht werden können, gegeben werden können. Oder es gibt Andachten, Mikroandachten zum Beispiel. Jetzt in der Karwoche hatte ich Mikroandachten geschickt, regelmäßig. Aber nur im Digitalen eigentlich nicht.
Das heißt, es ist mehr eine Transformation der bestehenden Form.
Ja,
und der Ergänzung.
Ergänzung. Also zum Beispiel, ich besuche die Senioren natürlich an ihren runden Geburtstagen. Und früher haben wir allen anderen nie gratuliert. Wer in dem einen oder anderen Social Network ist, der bekommt von mir gratuliert zu ihrem Geburtstag. Und insofern ist es ergänzend. Wo wäre das sonst früher möglich gewesen, dass ein Pfarrer ja fast täglich manchmal 3, 4 Geburtstagskindern zum Geburtstag gratuliert? Und das ist immer etwas, was mit einem Daumen hoch beantwortet wird und oft noch so ein kurzer Austausch, gerade wenn es ehemalige Konfirmanden sind. Was machst du denn jetzt?
Das ist ja immer wieder ein Diskussionspunkt, wenn ich das richtig verfolge, wenn innerhalb der Kirche über das Digitale diskutiert wird, also über das Verhältnis von Nähe und Ferne. Braucht man in der Kirche nicht den direkten Kontakt, also angesichts dieses Jesus-Wortes, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen und dafür müssen die 2 oder 3 aber auch wirklich um einen Tisch zusammensitzen. Also braucht man das oder nicht?
Natürlich ist das schön, wenn man sich an einen Tisch zusammensetzen kann, aber das funktioniert halt nicht immer. Und das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Ältere Menschen, die nicht mehr so in die Kirche gehen können, haben früher auch Fernsehgottesdienste oder im Radio Gottesdienste gehört. Und jetzt mittlerweile kann man eben dann auch im Internet mal einen Gottesdienst im Stream erleben, wo man sogar antworten kann drauf und sogar mehr beteiligt ist, als wenn man es nur im Fernsehen anschaut. Gebete zum Beispiel können gleich im Gottesdienst aufgenommen werden.
Aber ist das wirklich Gemeinde, was da entsteht? Also wenn man sich zum Beispiel als digitale Kirche unter diesem Hashtag auf Twitter irgendeine Diskussion führt, an einem Thema arbeitet oder so, ist das Gemeinde?
Also ein Beispiel, was ganz klar Gemeinde ist, es gibt jeden Abend eine Twomplet, eine sogenannte Twitter-Komplet. Komplet ist das Abendgebet der Mönche gewesen. Und um 21 Uhr kann man auf Twitter, wenn man diesem Hashtag folgt, kann man eine Andacht feiern. Dauert circa eine Dreiviertelstunde. Und das ist wirklich Gemeinde. Das sind immer wieder Leute, die man kennt im Laufe der Zeit. Aber auch, es kommen auch immer mal wieder neue Menschen dazu. Einer ist der Vorbeter, in Anführungsstrichen, der das vorbereitet hat und Texte rausgesucht hat, Lieder rausgesucht hat, die dann verlinkt werden von einem Musikkanal oder einem Videokanal. Ja, es ist Gemeinde und es entsteht Gemeinschaft.
Wie viele nehmen an so einer Twomplet teil?
Das kann man gar nicht genau sagen, wie viele teilnehmen, weil viele ja sich nicht wirklich beteiligen, sondern einfach nur dem Folgen. Beteiligen tun sich da mal 5, mal 15, dass sie ein Gebet schreiben, wenn es darum geht, jetzt kommen wir zu den Fürbitten. Das ist sicherlich noch nicht Mainstream, also sowas wie die Twomplet. Aber das heißt nicht, dass nicht auch, wo 2 oder 3 versammelt sind, auch im Internet eine Gemeinschaft entstehen kann und auch Sorgen geteilt werden können. Und auch das habe ich zum Beispiel bei der Twomplet erlebt, aber auch sonst erlebt im Internet, dass mir als Pfarrer auf die eine oder andere Weise per Nachricht Sorgen mitgeteilt werden und es zu seelsorgerlichen Gesprächen kommt. Wo ich dann überlege als Pfarrer, wenn das von vor Ort ist, ob ich dann irgendwann sage, und das habe ich schon wiederholt gemacht, lassen Sie uns mal uns vor Ort treffen irgendwo.
Und dann?
Und dann ist das meistens so gewesen, ja, können wir machen. Aber der Erstkontakt ist manches Mal eben wirklich im Internet gewesen, im Chat. Schon 2007 habe ich das mal geschrieben in einem kleinen Essay Seelsorge im ICQ damals. Und das hat sich seitdem auf andere Kanäle verlagert, aber ist gleich geblieben. Der Erstkontakt im Internet und als Seelsorger überlege ich dann, wann ist es Zeit, jetzt diesen Kanal zu verlassen und einen anderen zu wählen.
Es klingt jetzt alles so beglückend und unkompliziert und eigentlich sehr konstruktiv, was Sie erzählen. Trotzdem ist mein Eindruck eigentlich, dass sich so die institutionalisierte Kirche als solche mit den Internetformen auch durchaus schwer tut. Also vielleicht gerade deswegen, weil Kirche ja diesen Eindruck vermittelt, wir sind unperfekt, bei uns muss alles nicht super sein. Was dann ein bisschen schwierig ist, zum Beispiel so einen Kanal wie YouTube zu bespielen, wo es eben nicht so unbedingt ums Unperfekte und Vorläufige und nicht Professionelle geht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Versuch der EKD im Bereich der Influencer Fuß zu fassen, also den YouTube-Kanal Jana Glaubt. Da hatte man vorher versucht, eigene Dinge zu machen, die hatten überhaupt keine Klickzahlen. Also hat man eine professionelle Medienagentur angeheuert, die eine junge Frau gefunden hat, die jetzt über ihren Glauben erzählt, was ein bisschen ein Problem ist, weil diese Jana ziemlich freikirchlich, fromm und konservativ glaubt, aber damit eben auch nur einen Teil der evangelischen Christen abbildet. Also wie ist das mit der Kirche in der Welt der schönen, perfekten Influencer?
Wir sind Menschen und ich glaube, es ist gut, wenn das auch rüberkommt. Auch rüberkommt von Jana, von allen anderen, die das bespielen. Es gibt ja gerade hier in Berlin Pfarrerinnen, die mittlerweile im Internet auch einen YouTube-Kanal zum Beispiel bespielen oder Instagram viel posten. Und ja, es ist nicht immer alles 150%ig und Glitzer und Schein, aber das ist es ja im Leben der Menschen auch nicht. Und ich glaube, da liegt schon auch eine Stärke drin, deutlich zu machen, ja, wir haben gute Tage und wir haben schlechte Tage und da liegt Authentizität, dass es eben nicht immer der Schein ist, der glorios ist und alles ist gut, sondern hier ist ein Mensch, der hat gute Tage und hier ist ein Mensch, der hat auch mal ein Tief. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe jetzt auch ein paar Mal das mit Instagram versucht, auch da zu posten. Ich dachte immer, das lässt du lieber, da dich selber ins Bild zu setzen. Aber ja, auch das ist so, wie ich bin und mit allen Stärken und mit allen Schwächen und auch mal den guten Tagen oder den weniger guten.
Wobei diese Angebote ja, also gerade dieser EKD-YouTube-Kanal ja eher nicht so, also der sieht ja eher immer glatt und fröhlich aus.
Das ist in diesem Falle so gewollt und das ist auch in Ordnung so. Und das ist ja auch so, dass Jana eine Klientel gefunden hat, die ihr wirklich folgt. Aber ich glaube, es kommt bei ihr schon durch, dass sie bei aller Professionalität bei ihrem Kanal auch ein Mensch ist, der von seinem Glauben erzählt, von ihrem Glauben erzählt.
Ist das ein sinnvolles Engagement?
Also wenn 2 oder 3 folgen, ist es schon sinnvoll. Und wenn es mehrere Tausend sind, 14.000, 15.000, glaube ich, war mal eine Zahl, die ich im Kopf hatte. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt genau gar nicht. Dann ist das etwas, was schon Sinn macht. Und das ist sicherlich ein Ausprobieren. Aber jede und jeder findet da seinen Kanal und findet Leute, die sagen, ja, das nehme ich der Person ab, was sie erzählt.
Reicht es dann, wenn man diese Person hat, der man das abnimmt? Oder muss man dann auch noch wissen, dass da eine Kirche dahinter steht, dass da eine ganze Religion dahinter steht? Also das Internet neigt ja so ein bisschen dazu, oder Social Media neigt so ein bisschen dazu, so die Institutionen, die hinter Leuten stehen, in den Hintergrund zu drücken.
Also soweit wie ich die Menschen, die mittlerweile sich gefunden haben und in den Social Media oder auf YouTube, Instagram und so weiter posten, die machen das sehr deutlich, wer sie sind, dass sie Christen sind, Christinnen sind, dass sie Pfarrerinnen und Pfarrer sind oder Ehrenamtliche, die etwas weitergeben wollen von dem, wie sie leben und wie sie glauben und welchen Unterschied es macht, auf einen Gott zu vertrauen im Leben. Also ich glaube, das merkt man schon.
Ist da nicht die Gefahr, dass man sich ein bisschen vielleicht auf die Grundlagen des Religiösen abgräbt? Also der Computerwissenschaftler Cal Newport, von dem habe ich einen interessanten Beitrag gelesen, der sagte, diese ständige Ablenkung, diese ständige Kommunikation, die gerade soziale Netzwerke zur Verfügung stellen, das stellt sozusagen alle Räume zu, in denen eigentlich sowas wie Kontemplation, wie innere Ruhe, wie ja, die Grundlage von religiösem Gefühl überhaupt entstehen könnte.
Also wenn ich zum Beispiel einen Podcast von einem Kollegen oder einer Kollegin höre, dann komme ich dabei zur Ruhe und komme ich ins Nachdenken. Und wenn ich kommuniziere mit anderen, auch über Glauben, zum Beispiel eben in der schon erwähnten Twombly, dann komme ich auch dabei zur Ruhe. Also für mich ist das kein Widerspruch. Und unser Leben ist insgesamt schneller geworden und das ist ein Teil unser aller selbst. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal das Handy weglege. Also ich habe es nicht immer draußen und auf dem Tisch liegen und beobachte es. Und da ist natürlich eine Gefahr, aber da kommt wieder der Medienpädagoge in mir durch, zu sagen, auch anderen mitzugeben, ja, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, dann lasst uns auch miteinander was tun und jetzt nicht drauf schielen, dass sofort, wenn eine Nachricht kommt, das Gegenüber erstmal vollkommen abgestellt ist, weil die Nachricht wichtiger ist. Das ist dann das Medienpädagogische in mir.
Die Kirche der Zukunft wird digital sein oder sie wird nicht sein?
Für mich wird die Kirche der Zukunft hybrid sein. Und letztlich ist es so, das wollen wir Gott überlassen, wie die Kirche der Zukunft sein will. Da habe ich gute Ruhe. Aber ich glaube, dass wir nicht das Digitale außen vor lassen können und das auch nicht in der Zukunft außen vor gelassen sein wird. Aber dass es auch nicht alles ist. Also hybride Kirche ist für mich das Schlagwort geworden in der letzten Zeit. Auch um deutlich zu machen, es geht nicht darum, das Persönliche, das Menschliche, Kohlenstoffliche von Angesicht zu Angesicht zu verlassen, sondern beides zusammen und beides zu verquicken und dadurch noch eine größere Nähe zu den Menschen zu erreichen.
Wie digital muss und kann die Kirche sein? Wie hybrid, also wie gemischt zwischen digital und analog wird sie vielleicht werden? Lutz Neumeier war das, Social Media begeistert und evangelischer Pfarrer, analog und digital. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne.